Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Die Rolling Pin Convention Austria ist zurück, am 26. und 27. Mai in Graz. Freu dich auf über 100 Top-Speakerinnen, von den spannendsten Köchen über Gastronomen, Sommeliers, Barkeeper bis hin zu HR-Experten. Auf 6 Bühnen und 5000 Quadratmetern Expo erwarten dich inspirierende Keynotes, Masterclasses und Workshops, randvoll mit Trends, Konzepten und Ideen für die Zukunft der Gastronomie. Ob Innovation, Networking oder Gänsehautmomente, diese Convention darfst du nicht verpassen. Alle Infos und dein Ticket findest du in den Shownotes und auf rollingpinconvention.at. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit Tobias Benz.
Herzlich willkommen dann zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast zählt mittlerweile zu den prägendsten Gesichtern der deutschen Gastronomie und das mit vergleichsweise jungen Jahren, muss man sagen. Woran das liegt, ist einerseits leicht erklärt. Seit 2008 arbeitet er an der Seite von Alexander Herrmann in Wirsberg und hat sich dort, wie die wenigsten seiner Zunft, derart in eine Region vertieft, dass er sie kulinarisch nicht nur bereichert, sondern geradezu mitentwickelt, näher an sich selbst herangeführt, jedenfalls zukunftsweisend verändert hat. Viel Disziplin, viel Vertiefung, viel Durchhaltevermögen wahrscheinlich auch. Ja, das alles gab's und ist Teil der Antwort. Andererseits ist die Erklärung für den Stellenwert seines Tuns innerhalb der deutschsprachigen Gastronomie so einfach auch wieder nicht. Denn wie entwickeln sich solche Erfolgsgeschichten in einem abgelegenen Kaff wie Wirsberg in Zeiten, in denen es von Krisen und Konkursen nur so wimmelt? Wie geht das? 2 Sterne, ein eigenes Future Lab, in dem eine ganze Mannschaft an Lebensmitteln tüftelt, einen eigenen Food Scout, 70 Produzenten, die mit einem zusammenarbeiten, ganz zu schweigen von einer Mitarbeiterkultur, auf die jeder Gastronom mit Bewunderung und Staunen blickt. Viele Fragen. Ich hoffe auf ein paar unterhaltsame und bereichernde Antworten. Es gibt viel zu besprechen und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute endlich einmal da ist als Gast. Herzlich willkommen, Tobias Betz.
Vielen Dank erstmal für die, wie soll man sagen, schmeichelnden Worte. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich natürlich, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ne? Das ist super.
Ja, es ist, wir haben es vorhin auch kurz besprochen. Lieber Tobi, du bist ja auf dem Sprung zum Urlaub und du hast jetzt etwas gesagt, das ich schon ein bisschen bezeichnend gefunden habe und das eigentlich uns, finde ich, ohne große Umwege zu einem sehr, sehr wichtigen Thema führt. Du hast gesagt, ja, es gibt noch ein bisschen was jetzt abzuarbeiten, bevor es dann ab in den Urlaub geht, aber du kannst dir diese Zeit für den Podcast schon nehmen. Du hast eine gute Truppe, die dir da den Rücken frei hält. Man liest das immer wieder, wenn man sich ein bisschen über dich, über euch informiert. Mitarbeiter, Mitarbeiter halten ist schon ein großes Thema. Ich glaube, ihr habt 16 Mitarbeiter, 16 Mitarbeiter im Service und?
Ja, und 25 Köche. Also ist schon ein großer Trupp. Ja. Aber wie gesagt, ich habe natürlich da einen guten Lehrmeister mit Alexander Herrmann, der mich auch da irgendwie installiert hat. Und so habe ich das auch weitergeführt und habe gesagt, okay, wichtig ist, dass wir eben so ein bisschen unterscheiden zwischen, dass man halt, wie soll man sagen, auf dem Papier der Chef ist oder ob man auch wirklich was zu sagen hat. Und das habe ich eigentlich früh entwickelt, dass sich eine Truppe um mich rumgebaut hat, die wirklich mitentscheiden dürfen. Das heißt, auch Entscheidungen treffen, die ich manchmal vielleicht anders treffen würde, aber sie zu 100% auch unterstützt. Und am Ende geht es eben nicht nur um mich, sondern um eine gemeinsame Idee. Und die nennt sich Grenzlose Heimat. Und da werfen sich alle unter und da treffen sie sich auch. Und jeder hat aber trotzdem so ein bisschen einen eigenen Teilbereich, in den er läuft. Und es ist egal, ob es im Service, in der Küche, im Lab ist. Überall haben sie quasi eigentlich verantwortliche Mitarbeiter, die einfach das zu ihrem eigenen Projekt machen. Und dadurch bin ich als Schnittstelle wahnsinnig wichtig, aber eben nicht im täglichen To-Do, weil da gibt es einfach Leute, die kümmern sich, die haben die volle, ja, müssen wir sagen, Verantwortung und natürlich aber auch die volle Meinung, also die sie auch von mir gedeckelt kriegen, und wir stimmen uns in den wichtigen Themen ab und probieren die Gerichte gemeinsam und entwickeln die gemeinsam, aber dann das tägliche To-Do, da kann ich dann mich auch wieder um Sachen bemühen, die uns natürlich vielleicht jetzt nicht für heute helfen, aber für nächste Woche und übernächste Woche und vielleicht auch für die Zukunft.
Ja.
Und so haben wir wahnsinnig viel aufgebaut. Wir konnten wahnsinnig schnell wachsen, weil es eben nicht nur auf meinen Schultern ruht, sondern ich eben halt mit den Yoshi einen wahnsinnig guten Food Scout habe, mit der Sandra Hofer, eine Küchenchefin im Bistro, die einfach alleine Ding macht, mit dem Ferdinand in der Küche hier, ein Supermann, der einfach auch in den besten Läden war, und der braucht mich ja nicht zum Kochen, also das kann er schon selber. Es ist wichtig, dass ich ihm auch die Freiheit gebe und dass er auch seine Entwicklung mit einbringt, und dadurch bleibt auch nicht immer alles so, wie es nur ich mache, sondern dadurch haben wir immer wieder neuen Input, wir können uns ständig neuern, und es ist ja nie die Idee von allein Ferdinand, allein Tobi, allein Yoshi, keine Ahnung, wer es auch immer ist, sondern es ist immer die Essenz. Und ich sage, der Alex Ferguson hat mal gesagt, kein Spieler ist größer als der Club, und das zählt bei uns eben auch. Am Ende ist es das große Ganze und es sind wir.
Ja.
Und dazu gibt es viele einzelne Protagonisten, die ein Teil dieses Wir sind. Ja.
Ja, ja. Ich meine, wir schlüsseln dann nachher ein bisschen später vielleicht den Betrieb nochmal genauer auf, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, die vielleicht noch nie bei euch waren, wie der Kosmos so ungefähr in seinen groben Zügen aufgebaut ist. Ich habe ja was zu diesem Thema jetzt noch, über das wir sprechen, etwas wirklich Interessantes gelesen, das mich total verwundert hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen auch meine Frage. Ich habe gelesen, als Alexander Herrmann und du, wo du bei ihm angefangen hast, ich glaube, auf dem Weg vom Flughafen nach Wirsberg wart, habt ihr schon gesagt, ihr wollt etwas ganz anderes auch, was die Mitarbeiterführung, den Mitarbeiterumgang angeht, machen. Stimmt das? War das schon so früh? Also ja. War das so früh Teil des Vorhabens dieses großen Projekts?
Also ich muss eigentlich sagen, wir haben niemals über Essen geredet, wie wir uns miteinander verständigt haben, sondern wir haben einfach nur geredet, wie ein Gefühl im Restaurant sein soll, aber auch, wie soll ein Gefühl für Mitarbeiter sein? Und das war eigentlich unser Match. Und wie gesagt, ich wollte damals ja nach New York gehen und bin dann, müssen wir sagen, in Wirsberg gelandet. Also komplette Kontrast. Aber weil mich einfach die Idee fasziniert hat, die Gastronomie. Und jetzt muss man sagen, jetzt ist es ja überall in der Gastronomie angekommen, dass man vielleicht auch das nicht alles allein machen kann, sondern dass man ein gutes Team braucht, dass man flache Strukturen braucht, dass man vor allem echte Wertschätzung braucht und nicht nur irgendwie das, weil es halt in irgendeinem, ich sag mal, Personallehrbuch steht. Sondern man muss es einfach leben, man muss die Leidenschaft verkörpern. Es gibt auch bei uns Dinge, die laufen mal besser, es gibt auch Dinge, die laufen mal schlechter. Also es ist nicht so, dass alles, was man jetzt immer sieht nach außen, spiegelt nicht das wieder, was wir alles auch an Misserfolgen haben und natürlich ja, Misserfolgen, ich sage immer, die sind halt Teil der Entwicklung. Also es gibt nicht so Sachen, wo man sagt, okay, da wird man sich jetzt ein Leben lang drüber ärgern. Aber natürlich, von 10 Ideen klappten 3 oder 4. Aber die 4 sind halt gut. Und irgendwann hat man halt keine 10 Ideen, die man mehr angeht, sondern nur noch mehr 3. Und davon klappen vielleicht 2. Und das klappt immer besser. Und da ist, wie gesagt, die Verständigung gut. Aber es ist definitiv richtig. Wir haben uns erstmal darüber unterhalten, wie wir die Zukunft der Gastronomie sehen. Und da war natürlich irgendwie, ja, und jetzt Nachhaltigkeit ist natürlich das große Thema der Zeit. Das haben wir aber vor 16 Jahren angegangen und haben damit begonnen. Aber haben Nachhaltigkeit nicht allein auf ein Lebensmittel gedacht, sondern vor allem, wie wollen wir mit Menschen umgehen? Zum einen mit unseren Gästen und zum anderen mit unseren Mitarbeitern.
Ist aber trotzdem deswegen spannend, finde ich, weil das ist ja oft eine Art Bekehrungssymptom bei vielen Köchen und Gastronomen, wenn sie merken, dass nach 10 Jahren Vollgas irgendwie langsam alles zu bröckeln beginnt und dann denkt man sich, okay, man muss irgendwie das mit den Mitarbeitern alles neu denken. Da gibt es ja tausende Geschichten, Bekehrungsgeschichten von Gastronomen, die das ja gelernt haben und die das aber auch auf die harte Tour lernen mussten. Du warst damals, was war das, 2008, 2009, Ende 20, noch keine 30.
Ja, ich war Anfang 20.
Anfang 20, ja. Und hast trotzdem die Notwendigkeit, um nicht zu sagen die Dringlichkeit dieser Thematik gekannt und sie offenbar von Anfang an so in den Mittelpunkt gerückt. Wie kam das? Woher wusstest du das ganz einfach?
Also, was heißt, ich wusste es? Es ist halt einfach so. Ich habe immer mein ganzes Leben lang Teamsport gemacht, habe Fußball gespielt und habe das auch relativ erfolgreich getan. Und mir war immer klar, wenn du was erreichen willst, dann zählst du nicht als Einzelspieler, sondern immer als Mannschaft. Und wie kann man sich im Dienst einer Mannschaft stellen? Manchmal muss das Tor schießen, manchmal muss das Tor verhindern. So, und wer ist wichtiger? Am Ende muss es halt als Mannschaft funktionieren und am besten ist, ich schieße mehr Tore, wie ich bekomme. So, und das ist, finde ich, beim Kochen 1:1 so. Und ich bin natürlich auch durch tolle Betriebe getingelt, aber habe natürlich auch Strukturen kennengelernt, wo ich gesagt habe, okay, also man hat es irgendwie gezeigt bekommen, mit einer Kartoffel musste die Kartoffeln dann genauso schneiden, aber diese Kartoffel gab es nicht einmal noch im ganzen Sack. So, also so Sachen, wo einfach so sinnlos sind, weil man sagt, okay, wie soll das überhaupt funktionieren, ehrlicherweise? Und da bin ich halt einfach hingegangen und habe gesagt, okay, erstens mal möchte ich Leute auch begeistern für irgendwas. Und da geht es auch nicht darum, ihnen ständig zu sagen, was sie falsch machen, sondern sie auch in den Sachen bestärken, die sie gut machen. Und dann entsteht ja was, weil alle Leute, die früh auf Arbeit kommen, wollen ja ihr Bestes tun. Also muss ich ihnen auch das Rüstzeug in die Hand geben, dass sie ihr Bestes tun können. Und dafür brauche ich gute Leute, die eben für selbe brennen und Leute, die eben auch immer wieder auch motiviert bleiben dürfen, weil die kommen ja motiviert. Ich muss sie nur, das Feuer, wie soll man sagen, darf nicht erlöschen. Und das ist so die Idee. Und somit ist es für mich eben nicht nur, dass man sagt, okay, du darfst entscheiden, ob die Hose rot oder blau ist, sondern du darfst entscheiden, Hose, Rock, kurze Hose, keine Ahnung, weil dann sind es plötzlich Entscheidungen, die sie wirklich treffen und die sie dann aber auch zu ihrem eigenen Projekt machen. Und dann ist es eher so, dass ich fast bremsen muss, wie dass ich anschieben muss. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Ich habe sehr viel triebgesteuerte Menschen hier, die einfach von Haus aus wollen. Und ich muss keinen Arsch treten, dass er sich bewegt. Und das ist das, was wir hier aufgebaut haben. Und natürlich gibt es auch mal Phasen, wo ich denke, oh, jetzt könnte der wieder mal ein bisschen mehr. Aber dafür zieht halt mal gerade eine andere Richtung und wir bewegen uns mal ein bisschen mehr in die Richtung. Und es geht immer, also es ist wie überall. Es ist mal, diese Sinuskurve haben wir genauso mit Sachen, die funktionieren besser, mal schlechter. Mal machen wir 3 Schritte vor, mal machen wir 2 zurück. Das gibt's auch, aber das ist immer Teil der Entwicklung. Und manchmal spürt man vielleicht noch nicht, für was es gut ist, aber im Nachhinein kann ich immer sagen, den letzten 16 Jahre, es wurde immer besser.
Ja, und das auch, und das weiß jeder, und das zeigt ja auch euer Buch, das vor von einem halben Jahr circa, erschienen ist circa. Es wurde ja auch immer mehr und besser und feiner und durchdachter und kühner auch vom Zugang her unter kulinarischen Gesichtspunkten. Wie, weil du gesagt hast, es war das Kulinarische und das Essen gar nicht so im Mittelpunkt, was so die Erneuerungen und den grundsätzlichen Zugang anging. Trotzdem ist kulinarisch unfassbar viel passiert in diesen 16 Jahren. Wie hat das dann doch diesen Stellenwert bekommen? Wie ist das dann irgendwie von alleine gegangen oder?
Ja, also von alleine muss man mal fairerweise sagen, geht gar nichts. Geht nicht. Aber es gibt ein Lieblingszitat von Pep Guardiola, der mal gesagt hat, nicht das Ergebnis macht die Qualität, sondern die Qualität macht das Ergebnis. Das heißt, wenn wir immer gute Qualität produzieren, dann werden wir irgendwann ein tolles Ergebnis bekommen. Umgekehrt kann ich zwar immer 1-0 gewinnen, spiele aber einen grottenschlechten Fußball und dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es zwar das Ergebnis gut ist, aber die Qualität nicht gut ist, dass ich irgendwann verliere. Und für mich ist es wichtig, ich kann auch mal verlieren, aber wenn ich einen guten Fußballspiel werde ich auf Dauer immer eben auch gewinnen, wenn ich gewisse Fehler abstelle. Und so haben wir uns immer weiterentwickelt. Wir haben gesagt, okay, wie wollen wir Qualität verbessern? Und Qualität ist natürlich zum einen so, dass wir immer mehr gute Leute dazu gewonnen haben. Und dann muss sich eben nimmer der Ferdinand als Küchenchef noch mit den Produzenten auseinandersetzen, sondern dafür hat er den Yoshi. Der nimmt ihn das ab. Dadurch hat der Ferdinand in der Küche die alleine gemacht, den ganzen Tag nur zu schauen, passt das Lebensmittel, ist alles da, ist es so, wie ich es brauche, ich kann für den Abendservice alles vorbereiten. Wir haben alles so konzipiert, dass jeder maximal gut arbeiten kann. Und dann, wie und gesagt,
jeder sein, wirklich sein Ding ist.
Absolut. Jeder ist der eine im Food Lab macht die Reifung von Fleisch und Fisch, der andere macht diese ganze Kochi-Fermentation. Und so hat jeder sein Spezialgebiet und jeder trägt zu dem großen Ganzen Qualität bei, um ein perfektes Ergebnis zu schaffen. Und das ist, glaube ich, der große, große Vorteil bei uns. Und das geht ja bei Alexander Herrmann genauso wie bei mir. Alexander Herrmann hat Vorteile, die ich nicht habe. Er kann natürlich wahnsinnig cool in den Medien auch da wahnsinnig viele Leute anstacheln. Und ja, und wir sind halt eher die, die intern arbeiten und so quasi schauen, wie kriegen wir alle Leute beisammen, wie kriegen wir das auch immer wieder, dieses Versprechen, das von außen gegeben wird, natürlich auch inhaltlich füllen. Und so ist es bei uns einfach so, dass einfach jeder hat seine Aufgabe im Team. Keiner ist wichtiger wie der andere, sondern es funktioniert im besten Fall nur, wenn jeder sein Bestes abruft.
Ja.
Und das ist was, da ist natürlich zwangsläufig klar auch Küche mitgewachsen, weil es ist ja nicht so, dass wir sagen, uns ist egal, was wir machen. Wir haben ja damals auch schon versucht und ich meine, ich kam ja auch als Sous-Chef aus einem Zwei-Sterne-Restaurant schon auch mit einem Qualitätsanspruch hierher.
Okay.
Aber ich habe, wie gesagt, am Anfang nicht jedem beigebracht erstmal, wie er perfekt mir nachkocht, sondern ich habe sie eigentlich erstmal zu mündigen Mitarbeitern gemacht, so dass sie auch eigene Ideen mit einbringen und ich habe deren Ideen weiterentwickelt, so dass sie auch das Gefühl hatten, sie sind dabei und müssen nicht nur irgendwas x-beliebig nachkochen. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt und von dieser Anfangstruppe gibt es schon noch 4 Leute, die immer noch dabei sind, die halt einfach jeder mittlerweile eine andere Funktion im Unternehmen hat. Der eine ist der persönliche Assistent von Alexander Herrmann, der eine hat einen Laden in Nürnberg für uns mittlerweile eröffnet und macht das, was ich jetzt hier in Wersberg mache, in Nürnberg. Ja, der Yoshi ist der Food Scout geworden und so weiter. Also da sind schon ein paar Leute dabei, die ganz, ganz lang dabei sind und dem wir auch immer, zum Beispiel bin ich da immer auch wahnsinnig kreativ für Yoshi. Der ist Familienpapa geworden und ich wusste, okay, ich werde den früher oder später in der Top-Gastronomie natürlich verlieren, immer am Abend, immer am Wochenende. Und so habe ich ihm halt einfach einen Job kreiert, der sein Wissen, sein Know-how, das er Jahre hinweg aufgebaut hat, die Leidenschaft, die Vernetzung, all das habe ich ihm einfach Freiraum gegeben und habe mir wieder andere Ideen überlegt, weil es ist nicht so, dass ich einfach sagen kann, okay, ich stelle einfach x-beliebig Leute ein, sondern habe mir halt wieder kreativ überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir ihn im Abendservice einsparen können. Und so haben wir halt irgendwann geschaffen, dass wir alle um 18 Uhr beginnen und haben 3 Leute im à la carte eingespart, die wir ins Lab gestellt haben. Der Vorteil ist natürlich, dass die Küche jetzt Mittag kommen kann, weil halt so Großdinge wie 200 Kilo Erdbeeren oder 200 Kilo Kirschen, die macht halt alles das Lab. Das heißt, die haben wirklich nur das Tagesmise en place zu machen und keine so Großproduktion. Und insofern ist es das Beste, was wir machen können. Ich meine, die Herausforderung sehen und dafür Lösungen schaffen.
Ja. Also das Lab übernimmt tatsächlich auch schon so ein bisschen eine Art von Vorbereitungsküchenrolle, oder?
Also auch da im Lab ist es eher so entstanden. Also wir haben ja mit den Produzenten, der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen, die regional kochen, ist ja, wir kaufen nicht regional ein, sondern wir gehen in die Entwicklung mit den Produzenten. Das heißt, wir nehmen Einfluss. Wir sagen nicht, okay, das Rindfleisch, das gibt's hier aus der Region, sondern für uns ist immer die Qualität entscheidend. Wir wollen uns einfach international messen und insofern gehen wir halt zu den Bauern und schauen, okay, wir haben, schauen uns das Rindfleisch an, vergleichen das mit dem besten Rindfleisch der Welt beispielsweise und sagen dann, was machen die anders wie bei uns? So, manchmal steht das Tierwohl ein bisschen im, wie soll man sagen, im Fokus, dass man sagt, okay, wenn ich zartes Geflügel haben will, dann muss ich es einfach keine Möglichkeit geben zu laufen und im Dunkeln halten, dass es schön weißfleischig bleibt, dann sage ich einfach, okay, dann müssen wir einfach überlegen, so funktioniert es nicht. Also wenn wir ein Geflügel haben wollen, was auch läuft, was sich bewegt, was ein tolles Leben hat, was vielleicht auch ein bisschen länger stehen darf wie eins im Mastbetrieb, dann müssen wir uns einfach überlegen, wie kriegen wir das vom Kochprozess so hin, dass es einfach trotzdem cool ist. Manchmal ist aber so, dass wir einfach auch mit Experten, und die vernetzen wir dann, einfach Fleischreife-Experten, Leute, die ja aus anderen Ländern schon mit tollen Rindfleisch arbeiten, wir laden die ein und wir sprechen dann mit unseren Landwirten, und der Yoshi vereint es immer, um zu sagen, lass uns doch das probieren, wir bauen dann die perfekte Reifekammer dafür. Also es ist immer so, dass wir uns quasi mit den Fachleuten auseinandersetzen, um eben diese Lebensmittel weiterzuentwickeln. Ja. Aber gut, irgendwann waren wir eben auch da gestanden und hatten halt das Problem, wenn wir regional einkaufen, dann ist es halt nicht so, dass ich sage, okay, jede Woche 2 Kilo Kirschen, sondern der Kirschbaum ist halt auf einmal reif.
Ja, ja.
Und jetzt machst du dir plötzlich Gedanken, wie machst du dir das haltbar? Und ja, im Prinzip lernst du von der Oma, wie hat die das früher gemacht, weil da war eben auch nicht die Frage, sondern du hast es halt eingelegt. Und wir sind da halt so weit, dass wir sagen, okay, wir schauen uns auf der ganzen Welt um. Wie macht es nicht nur die Oma früher bei uns zu Hause, sondern wie wird es die Oma in Asien machen? Wie wird es die Oma in Afrika machen? Wie wird es die Oma in Amerika machen? Ja. Diese Techniken der ganzen Welt setzen wir auf unsere heimischen Lebensmittel. Und das ist für uns grenzlose Heimat. Und insofern müssen wir natürlich schon manchmal zusammenhelfen. Gerade wenn 250 Kilo Kirschen an einem Tag kommen, dann hilft natürlich die Küche auch mit und auch der Service mal mit, dass wir halt gemeinsam solche Projekte anschieben. Aber auch da, wir verwenden jeden Kern, alle Schalen, alles, also alles wird in dem Food Lab, weil sie eben nicht um 18 Uhr in den Abendservice müssen, sondern sie haben Tag Zeit, diese Lebensmittel auch zu verarbeiten. Und sie haben auch alle Techniken und sie müssen halt nicht schon wieder schauen, wie spannend ist es, dass ich jetzt gleich Abendservice habe und jetzt noch 3 Allergien vorzubereiten habe, sondern sie sind völlig autark und es ist auch nicht so, dass sie für heute Abend produzieren, sondern sie produzieren die Lebensmittel, wann es soweit ist. Mhm. Wir verwenden im zweiten kreativen Prozess im Restaurant Aura aus diesen Lebensmitteln dann erst, wenn sie eben im Lager stehen.
Ja.
Und ja, da haben wir einfach ein wahnsinniges Lager aufgebaut und eben unfassbare Technik. Also da sind wir wirklich ja modernst aufgestellt mit allem, was es gibt, weil jetzt eben das Schöne mit diesen Kooperationen auch mit den Landwirten und so weiter, haben wir halt auch die Möglichkeit, denen zu helfen, mit ja kreativ Weiterentwicklung zu starten.
Genau, es ist ja, auch wenn man dir zuhört, merkt man, es ist, so wie du sagst, jetzt nicht nur einfach eine Art Bezugsquelle, die Landwirte, sondern es ist tatsächlich, es sind Partner, Kooperationspartner, das ist eine sehr intensive Zusammenarbeit. Wann hat sich das in diese Richtung entwickelt?
War das? Also ich glaube, die große Idee ist so vor 12 Jahren mal entstanden. Da hat man dann halt gesagt, okay, jetzt haben wir eigentlich ein ganz cooles Team aufgebaut, wir haben eine solide Küche und jetzt, wie wollen wir eigentlich? Und damals war es ja so, man ist da so ein bisschen aus der Idee gekommen. Natürlich gibt es viele Fernsehgäste, die damals kamen, die halt gesagt haben, okay, wir besuchen Alexander Herrmann, wir besuchen Johann Lafer, wir besuchen Alfons Schubeck, keine Ahnung. Und überall gab es das Gleiche. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das kann es natürlich nicht sein. Und dann haben wir natürlich immer den Standortnachteil, ne? Weil warum sollst du nach Wersberg kommen? Also
rund eine Stunde von Nürnberg immerhin, ne?
Ja, also wir liegen eigentlich schon ganz cool. Wir liegen genau an der Autobahn zwischen München und Berlin, genau in der Mitte.
Ja, okay.
Und insofern ist es eigentlich schon ziemlich cool. Ja. Aber es ist halt keiner zufällig hier. Man muss hier immer her wollen. So ist es einfach. Okay. Aber das ist eben auch die spannende Herausforderung für uns.
Wie viele Einwohner, Entschuldigung, wie viele Einwohner hat
2000.
Okay.
Ja, gut. Also ein kleines Dorf.
Ja.
Aber wie gesagt, wir haben hier eben gesagt, okay, wir stellen uns dieser Verantwortung, wir haben hier Sachen, die eben kein anderer hat. Ne? Und das ist eine wahnsinnige Diversität an Landwirtschaft. So, wir haben nicht so viel Monokultur, sondern wir haben wirklich, ich würde sagen, so ein bisschen, wahrscheinlich ist Franken mit der Steiermark in Österreich zu vergleichen, die eben besonders viele tolle Produzenten haben, die halt ein bisschen anders sind wie die anderen, aufgrund oftmals auch, würde ich sagen, der Nische, weil es halt schwieriger ist. Und ja, wir haben natürlich auch große Betriebe, aber grundsätzlich sehr viele kleine, individuelle Landwirtschaft. Und so sind wir natürlich hingegangen und anfangs war es so, dass wir halt gedacht haben, klar, wenn wir von Alexander Herrmann kommen, will jeder mit uns zusammenarbeiten, aber das war definitiv nicht so. Es war eher die Schwellenangst da, dass für die Sterne-Gastronomie jede Karotte gleich ausschauen muss, jede gleich groß sein muss. Und da haben wir selbst erstmal gedacht oder gemerkt, wie krass eigentlich die Welt anders ist, wie wir denken. Wir wollen einfach die beste Karotte haben und wie die dann ausschaut, ist uns im ersten Moment mal egal.
Das muss man den Produzenten ja dann auch sagen, ne? Also muss man viel, wahrscheinlich auch viel Aufklärungsarbeit.
Total. Schwellenangst nehmen und natürlich auch. Sind wir natürlich, klar, wir sind auch anfällig. Manchmal gibt's halt Unwetter, mal gibt's dann keine Ernte, mal gibt's einfach doppelt so viel Ernte. Manchmal dauert's 14 Tage länger, manchmal ist es 3 Wochen eher der Fall. Also man hat einfach wahnsinnig viele Faktoren. Und so ist es natürlich cool, wenn wir halt nicht in den täglichen Betrieb damit gehen, weil dann ist es halt die maximale Katastrophe. Und deswegen das Lab auch zwischengeschalten und das Lab haben wir im Prinzip auch so, also wir haben angefangen mit dem Food Scout vor 10 Jahren und dann haben wir dieses Lieferantennetzwerk aufgebaut und irgendwann haben wir halt festgestellt, boah, das wird immer mehr und irgendwie schaffen wir das nicht im Alltag zu verarbeiten. So, jetzt muss man ja fairerweise sagen, vor dem Lockdown war es in der Gastronomie ja schon auch nochmal so, dass es mal, naja, einen Tag geht es halt mal ein wenig länger, den nächsten Tag sind wir wieder in den, und da haben wir uns aber auch gesagt, okay, auch das ist für uns Form von Nachhaltigkeit, dass wir einfach unsere Stunden im Griff haben, dass wir das gut machen und so. Und dass man halt einfach nicht sagen kann, na gut, jetzt kommen halt heute nochmal 100 Kirschen, jetzt bleiben wir halt nochmal eine Stunde länger. Sondern nein, wir haben ganz bewusst da Einfluss genommen und diese Dinge eben auch weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und so kam das Lab, weil dann ist es eben so, dass man halt auch bei der Arbeit bleiben kann, dass man halt auch die Öfen nicht blockiert, sondern einfach jeder hat sein eigenes Ding. Ja. Und das ist die letzten 5 Jahre dann eben auch für uns nochmal bewusst, weil das Team hat zwar immer gemerkt, okay, wir machen das irgendwie anders schon wie andere, aber erst wie wir es in ein eigenes Gebäude gegeben haben und eigene Menschen dafür beschäftigt haben, ist uns allen im Team eigentlich nochmal bewusster geworden, wie außergewöhnlich das ist. Ja. Und vor allem, wenn wir jetzt halt Leute haben, die hier zum Probearbeiten kommen, die sagen halt danach, okay, sowas habe ich noch nie gesehen. Und vorher, wenn wir das im eigenen 4 Wänden gemacht hätten, in der eigenen Küche, dann hätte jeder halt gesagt, okay, ja, das macht der auch und das macht der auch. Aber dieses eigene Food Lab mit diesen ganzen tollen Geräten, mit diesen ganzen Lagerkapazitäten, mit den diversen verschiedenen Reifekammern, ist es einfach wirklich spannend, da Einfluss zu nehmen und ja, somit auch was komplett Uniques zu schaffen. Und mittlerweile haben wir eben auch neben den Fernsehgästen sehr, sehr viele Gäste, die einfach rein der Kulinarik wegen eben dieser besonderen Regionalität, wie gesagt, grenzenlose Heimat, wo wir weltoffen denken, heimische Lebensmittel weiterentwickeln. Und auch da geht es ja nicht nur darum, dass wir alles bewahren wollen, was es hier gibt, sondern auch neue Sachen ausprobieren. Also wir arbeiten mit sehr vielen tropischen Geschichten, mit sehr vielen Partnern, die für uns Zitrusfrüchte und Pfeffer und so weiter und so fort anbauen. Ja. Aber natürlich auch Wassermelone im Freilandanbau, Ingwer in einer Gärtner-Tradition, die 13 Generationen das jetzt schon macht und plötzlich mit völlig neuen Ideen da ums Eck kommen und zum einen die alte Tradition waren, in dem Fall Süßholz, wo halt keiner mehr in Europa anbaut. Er sagt immer, wenn er damit aufhört, dann wird es keiner mehr in Europa anbauen. Er ist der letzte Betrieb. Deswegen will er das einfach beibehalten, auch wenn es nicht wirtschaftlich ist, dass er das
anbaut. Er baut tatsächlich Süßholz an.
Der baut noch Süßholz an.
Und das ist der letzte in Europa tatsächlich?
Der letzte in Europa, ja.
Ja, wow.
Ja.
Ist das eine fränkische Tradition? Also wurde in Franken besonders viel Süßholz angebaut?
ja sagen, wir in Franken, alle unsere fränkischen, ich sag mal, Nationalgerichte sind wahnsinnig gewürzbasierend. Und das hat einfach damit zu tun, dass Nürnberg die Gewürzhandelsstraße war.
Ja.
Alles, was aus Italien kam und in den Norden ging und so, war Nürnberg quasi der Zentrale und halt alles, was von links nach rechts ging. Also Nürnberg war quasi so ein bisschen der zentrale Punkt für Gewürze in Europa. Und deshalb gibt es die Lebkuchen.
Ich wollte gerade sagen, das Erste, was man mit Gewürze in Nürnberg
sehr viel Gewürz, genau.
Ja.
Und deswegen ist es auch so ein Stück weit geblieben und mittlerweile auch sehr viele Bauern, die jetzt auch versuchen, oder Kilian Holland mit dem alten Gewürzamt, der die Firma von seinem Papa von jetzt auch gleich übernehmen musste und sich auch so gedacht hat, okay, zum einen will er natürlich die Idee seines Papas auch beibehalten, die besten Viktuale in der Welt zu importieren und zu verfeinern. Zum anderen hat er aber auch gesagt, ist die Idee der grenzenlosen Heimat ja auch was für ihn. Was können wir denn hier regional anbauen in Qualität, um quasi auch nochmal den nächsten Step zu gehen? Und das, finde ich, gelingt ihm wahnsinnig gut. Und so ist es eben immer mehr Partner, die da mit dem Yoshi zusammenwachsen. Und dafür haben wir auch nochmal dieses Netzwerk Freaks to Table gegründet, um das eben diesen Austausch, ne?
Genau.
Den Austausch, weil das ist wichtig. Eben die Dinge, die wir machen, natürlich ist es schön, das exklusiv für unsere Gäste zu haben, aber wir wollen ja auch was weiterbringen, dass einfach was bleibt und dass die Leute sagen, okay, die müssen jetzt sagen, okay, das haben wir im Posthotel, war der Startschuss, aber wir wollen einfach was bewegen und die Leute sollen sich wieder anders Gedanken machen. Und es ist immer so schön, wir machen diese Netzwerkveranstaltungen in Regelmäßigkeit, wo wir unsere Produzenten einladen, oder dieses Food Festival, wo einfach Leute miteinander sprechen, gemeinsam über Essen. Zum einen ist natürlich die Wertschätzung für das Handwerk wieder, dass man sieht, okay, was ist der Unterschied, ich sage jetzt mal, zwischen Wein und Wein oder Bier und Bier, oder aber auch, was ist der Unterschied zwischen Neuseeland-Lamm und Poldinger-Lamm oder keine Ahnung. Ja. Also einfach diese Unterschiede auch mal zu zeigen. Und wie gesagt, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, dass man alles schlecht macht, sondern einfach ein bisschen auch, wenn ich meine Kinder mit auf den Bauernhof nehme, dann haben die niemals das Gefühl, oh, sie dürften kein Fleisch essen, sondern sie sehen einfach, wie wichtig das ist, welches Fleisch wir essen und wo das herkommt und dass wir eben alles verwenden vom Tier und nicht nur Filet und Rücken oder
ja, so. Das ist ja das Spannende, finde ich auch. Also wir können ja jetzt auch wirklich zum Thema Freaks to Table kommen. Das ist das Spannende, wenn man verfolgt, was ihr macht, auch euren gesamten Zugang, euren Anspruch an Lebensmittel, an der Zusammenarbeit zwischen Koch und Produzent, ist ja eigentlich das Freaks-to-Table-Konzept fast schon die logische Konsequenz. Also du gehst da wie nochmal einen Schritt weiter, um das alles noch einmal, wenn man so will, zu vertiefen, oder?
Also absolut. Und vor allem halt auch nicht nur auf unsere fränkische Heimat, sondern eigentlich auch auf die ganze Dachregion eigentlich auszuweiten. Und für mich geht es eben nicht nur, den Produzenten und den Koch zu vernetzen, sondern eigentlich auch eine Community aufzubauen von Menschen da draußen. Zum einen, die natürlich fachliches Know-how haben, Professoren, Leute, die sich um die Themen bemühen, wo wir gar nicht die Zeit und auch gar nicht die Muße dazu haben oder vielleicht auch gar nicht das Background-Wissen. Zum anderen aber auch Konsumenten, die einfach nur zum einen natürlich wieder erleben, was bedeutet, also wir wissen ja manchmal selber nicht, was ist jetzt gut, kaufen wir das, ist das gut, ist das nicht gut, keine Ahnung mehr. Und deswegen ist es einfach auch wichtig und natürlich auch für unsere Handwerksberufe, also dass jemand Bauer werden will oder Winzer oder Koch oder Metzger oder Bäcker, keine Ahnung, dafür müssen wir auch die Jobs natürlich auch zeigen, wie schön die sind und wie vielfältig die sind. Und all das ist eigentlich in Freaks to Table so gebündelt worden, weil wir gesagt haben, wir gehen da raus, wir wollen eine Community aufbauen. Und es ist ja unfassbar, was in diesem Verein, das ist vor 2 Jahren, haben wir den gegründet, was da jetzt für Alarm drauf ist. Und auch ja, die Kooperation jetzt mit euch in Hamburg und jetzt dann in Graz und dann in Düsseldorf, wo wir einfach sagen, letztendlich habt ihr dieselben Ziele wie wir. Wir wollen einfach auch wieder gutes Handwerk stärken und natürlich braucht es die Industrie genauso. Ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist, überhaupt nicht. Aber ich muss auch meinen Gästen den Mehrwert zwischen ich sage jetzt mal, Wiesenhof und Familie Ochsenschläger, die halt Hähnchen züchten, einfach auch erklären und vielleicht auch preisliches Defizit erklären.
Genau,
und
das auch, ist es. Ich glaube, genau. Das ist so wichtig und ich finde, das ist auch so ein großer Mehrwert von so einer Plattform, von so einem Verein. Ich finde, es gibt selbst für kulinarisch Hochinteressierte oder Menschen, die das hauptberuflich auch machen, immer noch zu wenig Formate, in denen synchron wirklich verglichen werden kann.
Ja.
Ja, also so wie du sagst jetzt, also wenn du jetzt verschiedene Hühnchen oder verschiedene, was auch immer, ja, also unterschiedliche Geschmäcker aus einer unterschiedlichen Verarbeitungsweise, selbst da gibt es einfach für Professionals oder sogar für Professionals sehr, sehr wenig Formate, um sich da gezielt zu vertiefen. Ja,
ja, oder auch weiterzuentwickeln, ne? Einen Sparringspartner zu finden, mal von außen. All das sind ja die Ideen, weil ich meine, klar, man ist irgendwann halt in seinem Trott und natürlich hat dann jeder auch so ein, ich sag mal, so großes Team, wie ich es jetzt habe, wo man natürlich auch vieles auf vielen Schultern verteilen kann. Manche sind One-Man-Show, ne?
Ja.
Und da ist es natürlich auch so, dass man halt sagen muss, ja, was weiß ich, sind wir wieder mal beim Hähnchen. Die sagt, okay, sie kriegt die Hähnchen, manche brauchen halt nur Brust und Keule, dann muss es auslösen, dann kocht sie noch eine Brühe und dann sage ich halt, okay, Hähnchenbrühe zu kochen macht für mich gar keinen Sinn, weil das werden die Leute am Ende eh irgendwo reinschütten und dann werden sie aber sagen, oh, das kostet mir da so und so viel, hier kostet so und so viel, das hat gar keinen Mehrwert. Also habe ich gesagt, lass uns doch weiterdenken. Du hast ein Produkt, ich habe Know-how, in dem Fall mit unserer Sojasauce-Manufaktur, die ich ja quasi noch als
genau, kleine das machst du ja auch noch. Genau.
Und wir kreieren einfach eine Geflügelsoße auf Fermentationsbasis.
Mhm.
Dann hast du ein Produkt, das keiner im Vergleich hat,
ja.
Weil wir uns wieder vernetzen. Ich erkenne, was hast du für Sorgen? Ich habe Sorgen, weil ich muss mehr verkaufen, um meine Mitarbeiter bei Papa Mame auch zu finanzieren. Und so ist es eben, dass man halt gerade, und das ist das Wichtige, dieses Vernetzen, gemeinsam kreativ denken, und das hat halt auch nicht jede kleine Firma, wo man, und ich finde gerade mal auch selbst ich in einer großen Firma und sehr guten Leuten im Austausch, ist es cool, mal von außen wieder Meinung zu haben. Ey, ja, so macht der das und eben so macht der das. Und ich finde das so ein bisschen, ja, man sieht ja, die AI macht es ja so, also man lernt voneinander und entwickelt dann aber daraus was Eigenes. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und deswegen Freaks to Table und deswegen auch so erfolgreich, weil halt plötzlich, ja, ich sag mal, der Bäcker mit den Haselnussbauern zusammenkommt und sagt, ey, das ist ja cool, deine Haselnüsse in meinem Brot. Und dann haben wir schon wieder ein Produkt, können wir beide verkaufen. Und so geht's halt immer weiter und weiter und weiter. Und der andere sagt, ey, ich habe noch die passende Wurst drauf. Und der andere macht die Butter dazu. Und plötzlich wird's immer mehr. Und ja, und die Leute werden halt auch immer aufmerksamer dafür, dass es halt doch einen Unterschied gibt zwischen gut und sehr gut und zwischen Industrie und Manufaktur und
Leidenschaft. Preislich auch, ja. Also, dass man, so wie du sagst, die Preise auch einfach erklärt. Ja, es kann ja jeder entscheiden, aber ich finde gerade diese Preisthematik ist ein extrem aktuelles Thema, um den Leuten eine Qualität auch preislich aufschlüsseln zu können. Also
ich glaube auch, es geht immer um den Preis wert zu sein und nicht um günstig zu sein.
Sorry.
Und am Ende glaube ich, manchmal gibt es ja, ich meine, gerade im Fleischbereich, ne, kaufe ich ein billiges Fleisch, habe ich halt irgendwie 30% Bratverlust. Das habe ich halt beim guten Fleisch nicht.
Ja.
Also, und die Frage ist ja, muss ich jeden Tag Fleisch essen? So kann ich einfach auch mit guten Lebensmitteln und Know-how auch wieder was machen, wo ich sage, okay, und am Ende, klar, ich will auch nicht sagen, dass das nicht auch kostenintensiv ist. Aber ja, ich glaube, wir geben ja für alles immer Geld aus. In Deutschland und bei Essen vergessen wir es halt gern ein bisschen und essen dann den letzten Rotz. Aber auch das muss jeder für sich entscheiden und ob er das irgendwie vielleicht sagt, okay, jetzt gönne ich mir was Besonderes und jetzt kaufe ich mir mal sowas, ist das ja auch ein Anfang.
Ja,
aber sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Und wie gesagt, ich will gar nicht bekehren, sondern einfach auch zu zeigen, wie schön das sein kann und wie Spaß das natürlich macht. Und ich meine, das wissen wir alle. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, okay, Essen gehört jetzt nicht zu meinen Leidenschaften, sondern ja, der eine sagt ja, okay, für mich gehört jetzt nicht jedes Mal Sternemenü dazu, aber am Ende sitze ich trotzdem gern mit Freunden am Tisch und esse gerne und trinke gerne was. Und das wird ja immer so bleiben und es soll auch so bleiben. Und deswegen haben wir auch einen Auftrag, finde ich.
Ja. Man merkt schon, du hast viele Projekte gleichzeitig im Laufen. Die Sojasauce, Freaks to Table, deine Tätigkeit natürlich im Aura, Bistro, die Schnittstelle sein, dann Direktor vom Hotel ja auch. Also das sind unfassbar viele Einzelposten, wenn man so will. Kriegst du das alles so unter, dass es geht, oder hast du das Gefühl, ist das eine tickende Zeitbombe?
Also, natürlich gibt es Phasen, die sind schwieriger, es gibt Phasen, die sind einfacher. Aber wie gesagt, das, was wir eingangs auch besprochen haben, ich habe halt überall Vollprofis sitzen. So, und ich sag mal so, ich habe mittlerweile den Luxus, dass ich einfach mit denen ins Sparring gehen kann, aber sie halten mir einfach, wenn ich jetzt jeden Tag dafür sorgen müsste, dass der Fisch abends portioniert ist und so ist es für mich ganz klar getaktet. Ich habe gewisse Zeiträume. Um 17:30 Uhr stehe ich in der Küche und dann sind wir auch da. Und es ist ganz klar, dass es von Mittwoch bis Samstag gibt es für mich auch keine Termine, die das rechtfertigen würden, außer jetzt mal den Urlaub, dann schon. Aber ansonsten bin ich immer da und das ist auch meine Leidenschaft und das will ich auch an der Basis zu sein. Genauso wie es halt sure fix für irgendwelche anderen gibt. Und ich glaube, am Ende ist es ein gutes Time-Management und wie gesagt, dass du halt an allen Positionen, die du in möglichst vielen Kategorien hast, einfach top besetzt bist. Ich merke, für mich wird es immer dann anstrengend, wenn ich einen nicht so High-Performer an irgendeiner Stelle sitzen habe. Dann muss ich entweder entscheiden zu sagen, okay, muss ich das anders besetzen oder bin ich jetzt einfach zufrieden, dass ich in diesem Bereich gerade jetzt nicht das größte Wachstum habe, aber solide keine Fehler mache. Das ist ja auch immer okay. Dann kann mal eine andere Seite, die jetzt, also ich habe auch Leute im Team, die sind pflegeintensiver, weil sie einfach wahnsinnig viel machen wollen. Da muss man, das ist manchmal genauso anstrengend wie manche Leute, die ich ein bisschen mehr
Die zu
anschieben
wenig
muss.
machen wollen,
Also insofern,
oder?
am Ende ist immer cool, wenn es eine Balance gibt und wo man dann auch mal vielleicht den einen mit dem anderen vernetzen kann. Und man sagt, ey, setzt euch mal zusammen, ich brauche da Lösung. Und wie gesagt, ich bin als Sparringspartner überall dabei, versuche das ganze Große im Laufen zu halten und versuche natürlich auch nebenbei noch das Posthotel ins, ja, nächste Jahrzehnt zu bringen, indem wir große Umbau planen und so weiter. Auch das. Deswegen, ich sage immer, es ist total wichtig, dass ich auch in den Gerichten mit vertieft bin. Aber am Ende ist es zwar cool und das sieht man auch bei vielen Gourmet-Restaurants, wenn du halt nicht an morgen denkst oder an nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder vielleicht die nächsten 10 Jahre, sondern einfach nur damit beschäftigt bist, in dem Hier und Jetzt zu leben, von der Hand in den Mund, dann wird es, glaube ich, auf Dauer schwieriger, weil alle Gastronomen, ich glaube, das kann jeder bestätigen, man muss einfach doppelt so viel tun für dasselbe Ergebnis, wie es vorher war. Und das ist einfach krasser denn je. Und deswegen ist es für mich einfach auch wichtig, die richtigen Weichen zu stellen, dass wir eben auch die nächsten 10 Jahre weiterhin performen können. Und ja, gerade in einem Betrieb, der hier über 150 Jahre Familientradition, ist es ja auch eine Verantwortung, die ich gegenüber vielen Mitarbeitern hier habe, 70 an der Zahl, um denen auch
Krieg
was.
insgesamt 70 Mitarbeiter.
Ja, schon groß, ja.
So wie du sagst, also man muss schon weitsichtig sein und sich Gedanken darüber machen, wie es stabil auch in die Zukunft weitergehen kann, weil es so ein bisschen das Business as usual wie vor 10 Jahren, das funktioniert heute nicht mehr. Ich finde also interessant, man hat das Gefühl, bei euch sind die letzten 15 Jahre wie am Schnürchen gelaufen und jeder hat halt irgendwie so geschnippt und es war alles so, wie ihr es gerne hättet. Einzige Erfolgsstory. Ihr seid da in Wirsberg und die Leute bleiben, ihr habt Wachstum, gründet ein Foodlab und alles und keine Probleme. es wird auch ein bisschen sowas, es wird auch ein bisschen wahr sein, ja, ein Stück, weil sonst wäre es ja, ja. Aber
also, es ist schön, dass das vielleicht jetzt so ein bisschen, und es wird mir auch immer mal herangetragen, ja. Aber ich kann sagen, so ist es definitiv nicht. Und wir kämpfen auch ständig. Also wir kämpfen genauso wie alle anderen auch um die Gunst der Mitarbeiter. Wir kämpfen um natürlich steigende Kosten. Wir kämpfen um all die Themen wie alle anderen auch. Dass das von außen leicht ausschaut, das ist, ich sag mal, das ist die Kunst des Profis, eben auch das nach außen ordentlich wirken zu lassen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kämpfen wir für viele Themen und wir haben genauso Rückschritte, wir haben genauso Themen, wo man sagt, boah, das sollte man eigentlich drüber hinweg sein, jetzt geht's wieder los und so weiter. Es ist nichts einfacher wie woanders. Es ist einfach, ja, ich glaube, die Idee brennt und wie gesagt, ich versuche einfach alle auch, wie soll man sagen, Teil davon zu haben. Und dadurch ist es einfacher, weil eben, hey, vor 2 Jahren ist mein Küchenchef nach 10 Jahren gegangen, der 10 Jahre an meiner Seite war. Das ist nicht einfach, aber ich versuche einfach auch gar nicht, ihn eins zu eins zu ersetzen, sondern ich suche mir jemanden, der zu mir passt und den nehme ich genauso, wie er ist und versuche ihn nicht auf meine Schablone. Und dadurch wirkt es einfach immer nach Erfolg, weil wir eben nicht ständig irgendjemanden in der Schablone pressen, sondern einfach die Stärken der Leute so einsetzen. Und heute können wir den Weg mehr dahin gehen, morgen können wir den Weg mehr dahin gehen, jetzt haben wir wieder mal ein Talent, der das kann. Und so, wir bleiben einfach, und das ist wichtig, ich glaube, man muss immer so ein bisschen, wenn man sich auf das einstellt, dass es nicht einfach ist und dass wir nicht irgendwo ankommen, wo man sagen, und jetzt haben wir es geschafft. Weil wenn man sich das vorstellt, dann wird es schwierig. Aber wenn man einfach weiß, es wird immer rütteln, es wird immer schwierig sein, dann ist es einfach so und dann ist es einfach auch total okay, weil dann stört einen die Erschütterung nicht, sondern sie ist immer Teil von was Großem. Und ja, ich habe das also ganz genauso wie alle anderen, nicht einfacher, nicht schwieriger. Und wie gesagt, ich habe neulich mit Tim Rauer mal darüber gesprochen, wo er gesagt hat, naja, habe ich gesagt, in Berlin ist natürlich einfacher, Leute zu bekommen, weil die Leute einfach da sind. Und er sagte, ja, aber wenn er heute scheiße zu denen ist, geht er halt einfach 2 Straßen weiter und arbeitet im nächsten 2-Sterne-Restaurant, muss nicht mal umziehen. Ja. Okay, hat er total recht. Bei mir müssen die Leute umziehen. Also das heißt, Gassi, sie überlegen sich vielleicht auch, wenn sie mal eine Scheißphase haben, oh, ziehe ich jetzt um oder beiße ich jetzt mal auf die Zähne? So.
Ja.
Und ich meine, das ist, ich sage immer, das ist eine schöne Statistik, die es immer gibt, ist, die meisten einsamen Menschen gibt es in der Großstadt, nicht am Land. Also insofern, es gibt eben nicht das, wo man denkt, okay, klar, da sind viele Menschen, da geht es jedem gut, sondern am Land kümmert sich halt auch derjenige um den Nächsten, weil es halt irgendwie auch ein Stück weit dazugehört, weil man ja nicht jemanden anders hat. Also kümmert man sich vielleicht um die Großeltern oder um die älteren Menschen oder vielleicht auch um die junge Generation. Deswegen, ich glaube, man muss immer nur das Beste draus machen aus den Situationen, die eben da sind. Weil, ich meine, wenn ich es mir malen könnte, würde ich mir auch Berge hermalen und vor allem Stadt in der Nähe und vielleicht noch einen See, dann wäre super. Aber das haben wir alles gut, also müssen wir andere kreative Ideen
sammeln. Ich glaube auch, was man bei euch sehr gut sieht, ist, dass ein Kompass extrem viel wert ist. Man weiß irgendwie als Kollektiv, ich glaube, man weiß bei euch auch, selbst als Außenstehender, weiß man, oder hat man zumindest ein Gefühl, was ist euer Ziel, wo wollt ihr hin? Also es ist einfach ein Vektor da, es ist eine Art Richtung da, die jetzt mal so ein bisschen BWLerisch ausgedrückt, so als Unternehmensphilosophie oder als Unternehmenskultur schon auch den Wert hat, dass jeder ein bisschen weiß, wann beiß ich halt in die Zähne, wann beiß ich die Zähne zusammen und wann nicht. Ja, wann ist okay. Ja. Letzter Punkt schon, ich sehe schon, wir sind schon ziemlich.
Ja, ich habe es auch gesehen. So.
Wahnsinn, ja, es geht dann immer so schnell. Aber trotzdem noch eine letzte Sache, es ist interessant, du hast es jetzt vorhin angesprochen. Posthotel, da stehen Renovierungsarbeiten an, habe ich das richtig verstanden?
Naja, also ich würde sagen, Renovierungsarbeiten ist viel zu klein gegriffen. Also es steht eigentlich ja kompletter Neubau, Umbau, alles an. Wow. Weil ich glaube, im Posthotel ist jetzt einfach die Zeit gekommen, zu sagen, das Haus gibt es 155 Jahre und wenn es das die nächsten 50 Jahre noch geben muss, dann muss man einfach auch mal in, ich sag mal, in alles rein. Egal ob es, ja, ich sag mal, Klimaanlage, über neue Leitungen, über alles. Und das ist ein sehr, sehr großes Projekt und wir sind da in der Planung und wir arbeiten da sehr, sehr intensiv und da bin ich auch echt froh drum, dass wir das machen können, weil, wie gesagt, ich glaube, mehr denn je wichtig zu sagen, wir brauchen einfach das, was überall Standard geworden ist, ist in Westberg halt noch längst nicht vorhanden und deswegen okay. Auch wieder zu dem Thema, hier ist alles wie am Schnürchen, so ist es sicher. Wir haben halt auch unsere Sorgen und deswegen gehen wir. Aber wir sehen halt viele Dinge, die wir halt sagen, okay, was können wir tun im Kleinen, was sind Sachen im Großen? Und wie gesagt, jetzt geht's nicht um 10 Bäder zu renovieren, sondern eigentlich mal eigentlich fast schon von Kern auf neu aufzubauen. Ohne natürlich, klar, wir sind ein denkmalgeschütztes Gebäude, da ist man natürlich auch irgendwo immer ein bisschen ja, limitiert. Aber wie gesagt, wir haben uns da auch viele Gedanken gemacht über die Gastronomie der Zukunft, das sind alles Ideen, die wir auch ja mit den Universitäten hier stark erarbeiten und wir sind jetzt gerade dran, unseren ersten eigenen Universitätslehrgang zu machen, wo es um das Thema Gastrosterben am Land geht und da sind wir jetzt in ersten Planungen, um zu sagen, im ländlichen Raum macht man was, um genau da wieder über Marketing und so weiter und so fort, über Geschichten, über all das. Und ja, das wäre jetzt natürlich ein großes Projekt, das ich gerne nochmal anstoßen würde, um auch wirklich was zu schaffen, was für die Zukunft der Gastronomie auch weitergeht. Weil das ist natürlich schon, ja, wenn ich denke, hier im Ort gab es mal 9 Gastronomiebetriebe, jetzt sind es, glaube ich, nur mehr 3. Schon unfassbar. Und das ist eigentlich schade. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger denn je, sich eben nicht nur mit dem Hausärzte sterben am Land zu beschäftigen, sondern genauso mit den Gastronomien, weil ich glaube, auch das ist natürlich, wie wir sagen, schon fast Medizin, weil halt die Leute da auch aufgeräumt sind, auch einen sozialen Anspruch haben und ich glaube, es ist schon wichtig, die Leute auch wieder an die Tische der kleinen Gastronomien und da rede ich gar nicht nur vom Sterne-Restaurant, natürlich freue ich mich, wenn die zu uns auch kommen ins 2-Sterne-Restaurant und trotzdem glaube ich, muss man einfach die Esskultur wieder ein bisschen stärken und fördern. Und dafür wollen wir eben auch unseren Teil beitragen.
Ja, es sind doch, es könnte doch keine idyllischeren Abschlussworte geben für unseren Podcast, lieber Tobi. Aber es ist genau, natürlich, also ich glaube, man merkt auch gerade in Zeiten wie diesen, wo es dann immer um von einer Krise in die nächste geht, wie wertvoll und wichtig die Tische als Ort des Beisammenseins sein können. Ja. Und gerade auch im ländlichen Bereich hat es nochmal eine andere Dringlichkeit, weil du es in der Stadt immer wieder dann so an jeder Ecke hast, da spürst du es nicht so, aber das, was du jetzt auch angesprochen hast mit diesem Lehrgang, mit dieser Thematik, das Gastrosterben am Land, das hat halt einfach eine andere Dringlichkeit.
Absolut. Ja klar. Ja.
Ja, lieber Tobi, vielen Dank für diesen Deep Dive ins in euren Kosmos, in euren gastronomischen Hospitality-Kosmos hier in Wirsberg. Ich habe es total faszinierend gefunden, dir zuzuhören, auch wenn man merkt, wie eng alles miteinander zusammenhängt. Das Food Lab hängt zusammen mit den Produzenten. Dadurch hat das auch alles irgendwie mit der Arbeitszeit wieder Auswirkungen gehabt. Also jedes Zahnrädchen greift da ineinander und man sieht einfach, wie faszinierend auch so eine gastronomische Entwicklung sein kann über die letzten Jahre. Und ich glaube, das ist eben gerade das, was euch so ein bisschen als so prägenden Leuchtturmbetrieb in den letzten Jahren etabliert hat.
Vielen Dank. Wir freuen uns schon auf Graz.
Ja, genau. Ihr seid in Graz. Genau, das könnten wir auch.
Dann haben wir die Woche drauf selbst unser großes Food-Festival hier in Wirsberg. Wie gesagt, der Ort hat 2000 Einwohner und letztes Jahr waren 17.000 Menschen da hier in Wirsberg. Wow. 100 freie Workshops zum Thema Lebensmittel erleben und auch Handwerk erleben. Und
Das wird sein wann genau?
Am 1. Juni.
Am 1. Juni in Wirsberg. Okay. Genau. und auf der Rolling Pin Convention in Graz.
Ja, sind wir auch mit Freaks to Table.
Ja.
Und in Düsseldorf auch.
Und in Düsseldorf dann auch, auf der Rolling Pin Convention. Ja, großartig. Also, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ab nach Graz, 26. und 27. Mai in der Messe Graz, ja. Da wird es unter anderem auch die Freaks to Table geben mit Tobi Betz und dann ab nach Wirsberg oder weiter nach Wirsberg.
Genau.
Und ja, und dann werden wir noch ausreichend Werbung natürlich für die RPC in Düsseldorf machen. Das ist dann September, glaube ich, oder Oktober.
Genau, Ende September.
Genau, Ende September. Du weißt es schon besser als ich. Danke dir. Ja,
ich würde bei euch auf der Bühne stehen.
Ja, großartig. Ein Grund mehr, meine Lieben. Auch da schon die Tickets checken am besten, weil die werden wieder etwas zu schnell für die meisten weg sein. In diesem Sinne.
Vielen Dank. Alles Gute dir.
Und bis bald, sagen wir.
Schönes Wochenende. Ciao.
Und schönen Urlaub dann, lieber Tobi.